Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in den Philemonbrief und den zweiten und dritten Johannesbrief.
Ganz biblisch betont, die Arbeit im Beruf ist ein Gottesdienst. Und das gibt natürlich der Arbeit einen enormen Adel, nicht wahr? Und man hat eine ganz andere Haltung eben zu dem, was man tut. Und das äußert sich eben auch in den Ausdrücken. Heute spricht man nicht mehr viel über Beruf oder Profession, ja? Sondern man spricht über Job. Und dort ist das Problem. Ein Job ist eine mühsame Sache, die man einfach erfüllen muss, weil man Geld braucht. Ja? Aber das hat mit Berufung und mit Gottesdienst nichts zu tun. Und hier wird klar gemacht, ihr müsst das ganz klar als Gottesdienst ausüben. Und dann eben nicht mit Augendienerei als Menschengefällige. Also nicht nur dann arbeiten, wenn der Chef zuschaut. Das ist ein riesiges Übel. Und sobald er wegschaut, dann ist man auf dem Internet. Oder wo auch immer, ja. Aber eben, das wird ganz klar verurteilt, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechte Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Und mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen. Und dann darf man noch wissen, einmal gibt es in der Ewigkeit Belohnung dafür. Da ihr wisst, dass was irgendein jeder Gutes tut, ihr dies vom Herrn empfangen wird, ihr seid Sklave oder Freier. Und dann werden die Herren in die Pflicht genommen, auch hier, und ihr Herren tut dasselbe gegen sie. Das bricht alles auf, von innen her. Tut dasselbe gegen sie und lasst das drohen. Wow. Dann wird natürlich das Verhältnis zum Angestellten ganz anders. Ein Verhältnis, wo man eben den Angestellten achtet als Gegenüber. Da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmel ist und dass bei ihm kein Ansehen der Person ist. Vor Gott macht es keinen Unterschied, ob der Arbeitgeber ist oder Arbeitnehmer. Also Gott anerkennt in dieser Welt die sozialen Unterschiede, aber vor ihm zählen sie nicht. Das ist der Unterschied. Und so sehen wir also, was das Neue Testament in die Welt der Antike hineingebracht hat, das war enorm. Ohne Revolution wird das, was an Ungerechtigkeit zwischen den Menschen, gerade im Zusammenhang mit Arbeit, aufgebaut wurde, wird von innen her aufgebrochen. Und darum verstehen wir natürlich auch, wie in der moderneren europäischen Geschichte die Abschaffung der Sklaverei, und zwar, da ging es ja speziell um den Begriff von Sklaverei, in dem Sinn, dass man die Menschen nicht als Hamster, sondern schlimmer, so wie man ein Tier nicht behandeln würde. Ein Hamster, der kann sich zu Hause noch wohlfühlen, oder? Aber die Sklaverei in Amerika, die hat etwas erreicht, was nicht einmal eine Hamsterhaltung entsprechen würde. Was da schwarze Sklaven grässlich misshandelt worden sind und einfach dem Tod ausgeliefert wurden, furchtbar ist das, was da geschehen ist. Und wer hat sich dagegen gewendet? Das waren bibeltreue Christen. Und die haben jahrelang sich dafür eingesetzt, bis schließlich dieser Durchbruch in England kam. Die Sklaverei war abgeschafft. Aber das ist etwas, das aus dem Evangelium hervorkommt. Aber wir müssen betonen, gerade in der heutigen Zeit, wo diese Strömungen kommen, die sagen, dass der Hauptauftrag des Evangeliums ist, diese Welt zu transformieren. Das stimmt überhaupt nicht. Unser Auftrag ist, das Evangelium zu verkündigen. Aber dass das Evangelium dann auch einen verändernden Einfluss hat, das kommt dann noch dazu. Aber das ist nicht irgendwie die Optik. Aber das Evangelium wirkt verändernd und das sehen wir eben da schon von Anfang an und gerade in Verbindung mit diesem Philemon-Brief. Nun ist es so schön, wir haben in diesem Brief ein Gleichnis. Ich habe das unter Besonderheiten aufgeführt, Punkt 1, Gleichnis. Erste Feststellung, Onesimus, was nützlich heißt, war Philemons Diener. Übrigens, Philemon heißt der Liebende. Ja, wenn ein Chef ein Liebender ist, dann ist es ganz anders für den Angestellten, für den Diener. Nun, das ist ein Gleichnis davon, dass der Mensch ursprünglich Gottes Diener war. 1. Mose 1, 2, als Gott den Menschen schuf, hat er ihm einen Auftrag gegeben, und zwar Arbeit. Arbeit im Garten. Und die Erde zu verwalten. Und dann, zweiter Punkt, Onesimus erwies sich als unnütz und lief Philemon davon. Und das ist ein Gleichnis dafür, dass der Mensch dem Gott der Liebe davongelaufen ist. Im Sündenfall. 1. Mose 3. Und darum sind die Werke des Menschen seither ohne Wert vor Gott. In Hebräer 9, Vers 14 werden sie genannt tote Werke. Schon aktiv, aber sie bringen nichts. Und in Epheser 2, Vers 1 wird gesagt, der verlorene Mensch ist tot in Sünden und Vergehungen. Kann Gott nichts bringen, genauso wie eine Leiche nichts leistet. Ja, Epheser 2 beschreibt uns als gehende Leichen. Jetzt dritter Punkt. Onesimus wurde verhaftet und kam ins Gefängnis nach Rom. Nach römischem Recht drohte ihm die Todesstrafe. Nun, das ist ein Gleichnis dafür, dass der Mensch in die Gefangenschaft der Sünde und Satans kam. Ihm droht von Gott her die Todesstrafe. Römer 6, Vers 23. Es ist der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus. Aber eben die erste Hälfte. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Nächster Punkt. Paulus setzte sich für Onesimus als Mittler ein und war bereit, seine Schuld zu bezahlen. So steht das in Vers 19. Ich möchte das nochmals aufschlagen. Ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben. Das heißt also, den Philemon-Brief hat er eigenhändig geschrieben. Normalerweise hat er die Briefe diktiert, weil er ein Problem mit den Augen hatte. Den Galaterbrief hat er vollständig eigenhändig geschrieben, weil das dort so eilte und er niemanden zum Diktieren hatte. Und darum schreibt er in Galater 6, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Und diesen Brief hat er auch eigenhändig geschrieben. Wirklich als authentisches Zeugnis. Ich stehe hinter dieser Sache. Und normalerweise hat Paulus nur den Gruß am Schluss eigenhändig geschrieben, wie er sagt in 2. Thessalonicher 3, der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, was das Zeichen ist in jedem meiner Briefe. An dieser eigenhändigen Schlussunterschrift kann man sagen, konnte man die echten Paulusbriefe erkennen. Ja, weil es gab ja auch gefälschte. Aber darum war wichtig, das Original musste am Schluss beim Gruß die Handschrift von Paulus haben. Das war auch ein wichtiger Punkt bei der Feststellung, was gehört zum Kanon und was nicht. Und man muss sich im Klaren sein, die Originale, die waren im ersten Jahrhundert noch da und wohl auch im zweiten bis dritten Jahrhundert. Da konnte man die Handschriften noch an den originalen Paulusbriefen eben wieder korrigieren und eichen. Ja, also er hat das eigenhändig geschrieben und er will bezahlen. Und nun, das weist darauf hin, Jesus Christus setzte sich als Mittler für uns ein. 1. Timotheus 2, Vers 4, ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld gab. Nächster Punkt, durch die Begegnung mit Paulus wurde Onesimus ein wiedergeborener Christ. In 1 Vers 10 sagt er, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus. Das ist die Ausdrucksweise, wenn einer direkt durch eine Person zum Glauben kam. Auch bei Timotheus schreibt Paulus, Timotheus, mein echtes Kind. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, sagt Paulus, dass sie die Korinther, die durch ihn zum Glauben gekommen sind, die könnten viele Pädagogen haben, aber sie haben nur einen Vater in Christus. Denn sie kamen durch Paulus zum Glauben und das gab eine ganz besondere Beziehung zu ihnen. Ja, und so ist also dieser Onesimus da durch den Apostel Paulus zum Glauben gekommen. Und das weist hin darauf, durch Jesus Christus kann der verlorene Mensch neues Leben erlangen. Wie Johannes 3, Vers 16 sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und dann, Paulus führte Onesimus zurück zu Philemon. Das sagt er in Vers 12, den ich zu dir zurückgesandt habe. Nun, Jesus Christus führt den verlorenen Menschen zum Vater zurück. In Johannes 14, 6 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und schließlich, der einst unnütze Onesimus wurde durch Umkehr ein nützlicher Mensch. Das wird in Vers 11 ausdrücklich betont als Wortspiel. Und das weist darauf hin, durch die Bekehrung wird der unnütze Mensch ein nützlicher Diener Gottes. Und so erklärt uns Hebräer 9, Vers 14, dass wir nun eben Gottes Dienst darbringen können durch die Umkehr und durch das Opfer des Herrn Jesus. Ja, also ein wunderbares Gleichnis, das man in diesem Philemon-Brief erkennen kann. Und unter Besonderheiten, das habe ich eigentlich alles schon im Verlauf des bisherigen gesagt. Also dieser Onesimus, dieser einst Unnütze, wird im Kolosserbrief genannt, der treue und geliebte Bruder. Und das Wortspiel mit Onesimus ist interessant, das wird nicht nur auf den einstigen Sklaven bezogen, sondern auch auf den Arbeitgeber. Ist uns das aufgefallen? In Philemon 12 lesen wir, den ich zu dir zurückgesandt habe, ihn, das ist mein Herz, den ich bei mir behalten wollte, damit er statt deiner mir diene in den Fesseln des Evangeliums. Und dann Vers 20. Nein, ich muss Vers 10 schon lesen. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, Onesimus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Da bezieht er das eben auf den Knecht. Aber in Vers 19 und 20, ich, Paulus, habe es mit meiner Hand geschrieben, ich will bezahlen, dass ich dir nicht sage, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, wenn man daran denkt, was der Apostel Paulus eben geistlicherweise gewirkt hat in Asia, sodass eben auch Philemon selber eine Frucht dieser Arbeit war. Und dann sagt er, ja Bruder, ich möchte Nutzen an dir haben im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Nicht nur der Arbeitnehmer soll nützlich sein, sondern der Arbeitgeber soll auch einer sein, der für andere nützlich ist. Also das ist eine ganz interessante Anwendung, ein Wortspiel eben auf den Namen des Knechtes. Jetzt die Grobstruktur des Briefes, die haben wir noch nicht besprochen. Die ist einfach schön nach dem Inhalt der Verse in drei Teile zu gliedern. Erstens Begrüßung und Dank. Und da sehen wir, wie er Philemon gewinnt, nicht in Augendienerei oder in Schmeichelei, aber er drückt da aus, was wirklich im Leben von Philemon an Lobenswertem ist als Christ. Und dann ist es natürlich so, dass Philemon es besser erträgt, dass dann eben auch ein paar ganz kritische Punkte angesprochen werden. Wie hast du dich jetzt zu verhalten einem davongelaufenen Sklaven gegenüber? Und das ist eben auch wichtig, dass man gerade da, wo man etwas ermahnen muss, eben die positiven Punkte hervorstreicht. Und das macht der Herr Jesus ja auch so in den Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Er erwähnt immer zuerst, wo das möglich ist, das Positive. Und eben sogar dort, wo man denken würde, oh nein, der Zustand ist so schlimm. Auch da sieht der Herr Jesus noch, was gut ist. Und dann kommen die kritischen Dinge voll auf den Tisch. Aber man kann Kritik besser ertragen, wenn man ein gefestigtes Rückengrat hat. Aber wenn der Angegriffene das Gefühl hat, man lehnt ihn sowieso ab, da kann man nichts bringen. Dann bringt jede Ermahnung nichts. Dann verschließt man sich. Aber da lernen wir diesen Grundsatz, nicht mit Schmeichelei. Das verurteilt die Bibel, haben wir gleich gesehen in Epheser 6. Aber eben doch so, dass man anerkennt und eben jemandem auch zeigt, dass echte Wertschätzung da ist. Ja, und dann kommt eben Teil 2, Fürsprache zugunsten des Onesimus. Verse 8 bis 21. Aber eben so schön formuliert, so treffend, so gewinnend, dass man fast nicht anders kann, als das zu akzeptieren. Und der Apostel Paulus streicht eben nicht seine Autorität heraus. Wir haben zwar gesehen, er weist darauf hin, eigentlich könnte ich dir natürlich befehlen, aber das mache ich eben nicht. Und dann drittens, Grußübermittlung und Segen. Das sind die Verse 22 bis 25. Jetzt können wir weitergehen zum nächsten kurzen Brief, der zweite Johannesbrief. Und dann haben wir eigentlich an Bibelstudientagen schließlich alle Bücher behandelt. Bis jetzt. Also alle im Neuen Testament. In Herznach fast alle Bücher des Alten Testaments. Es fehlt noch ganz wenig, zum Beispiel 1. und 2. Chroniker. Aber wir sind so hauptsächlich in der Übersicht fast durch. Aber ich habe trotzdem noch Ideen, um weiterzufahren. Also, ich lese den 2. Johannesbrief, der Älteste, der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Es wird mit euch sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich freute mich sehr, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe. Wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich ein neues Gebot dir schriebe, sondern das, welches wir von Anfang gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, auf dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Da ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, auf dass unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Wieder ein kurzer Brief, aber ein Juwel. Ich habe versucht, den zweiten Johannesbrief in zwei Sätzen auf den Punkt zu bringen. Der zweite Johannesbrief wendet sich an eine Mutter und ihre Kinder. Der alte Apostel Johannes warnt sie vor Umgang mit als Antichristen bezeichneten Irrlehren, die die biblische Lehre über die Person von Jesus Christus nicht bringen. Nun, wir gehen nach Schema vor. Wer ist der Autor? Er nennt sich einfach der Älteste. Übrigens auch beim dritten Johannesbrief, Vers 1, der Älteste. Und im ersten Johannesbrief, da nennt er sich überhaupt nicht. Dort beginnt es einfach mit, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen. Vom Vokabular her und von den Sätzen her ist es so markant mit dem Johannesevangelium übereinstimmend. Und im Johannesevangelium, da ist der Autor eben dieser Jünger, den Jesus liebte. Und die frühchristliche Überlieferung hat uns ganz klar bestätigt, das ist der Apostel Johannes. Und zwar derselbe Autor, der auch die Offenbarung geschrieben hat, wo er sich übrigens in Kapitel 1 schon Johannes nennt. Aber die Sprache und die Wortwahl, die ist so markant und klar eben, so dass diese Briefe direkt mit dem Johannesevangelium verbunden sind. Er streicht hier also auch nicht seine Apostelschaft hervor, sondern sein Alter und seine Reife. Und das muss man auch im Zusammenhang sehen mit dem nächsten Punkt, Zeit und Ort der Abfassung. Man kann das nicht genau sagen, aber im Bereich zwischen 90 bis 100 nach Christus. Und weil Johannes am Ende seines Lebens, das wissen wir auch aus der ganz frühchristlichen Überlieferung, in Ephesus, also in der Provinz Asia, wirkte, und zwar besonders unter den jüdischen Gläubigen, ist dieser Brief eben in Ephesus anzusiedeln. Also der Ort der Abfassung. Und nun müssen wir uns überlegen, Johannes, in dem Zeitraum 90 bis 100 nach Christus, wie alt war der? Wäre er so alt gewesen wie der Jesus, geboren in Bethlehem, dann wäre eben im höchsten Fall etwa 100 Jahre alt gewesen. Aber es ist anzunehmen, dass die Jünger ein bisschen jünger waren als ihr Herr, als sie berufen wurden in den Evangelien. Aber schon in den Bereich so um rund 90 Jahren kann man ihn da ansiedeln. Und das war die Zeit, als es keine Apostel mehr gab. Die anderen 11 waren alle schon heimgegangen. Wir wissen, der Apostel Paulus, nach dem 2. Timotheusbrief im Jahr 67 wurde er enthauptet durch Kaiser Nero. Der Apostel Petrus auch, durch Kaiser Nero, aber gekreuzigt, weil er kein römischer Bürger war, nachdem er den 2. Petrusbrief als Abschiedsbrief geschrieben hatte. Und auch die anderen sind heimgegangen. Und da haben wir noch diesen letzten, von dem ja sowieso ein Gerücht kursierte. Der wird nie sterben, bis der Herr wiederkommt. Das können wir nachlesen in Johannes 21. Ja, und wenn man das im Auge hat, dann hat natürlich dieser Begriff der Älteste schon eine ganz besondere Bedeutung. Nicht wahr? In Johannes 21, als der Herr Simon Petrus öffentlich vor den anderen Jüngern wiederherstellt und ihm, so dass wir es alle hörten, einen Auftrag gab als Hirte unter den Gläubigen, da kommt plötzlich die Frage auf, ja, und was ist eigentlich mit Johannes? Also, ich lese des Zusammenhangs wegen von Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, spricht der Herr Jesus zu Petrus, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Und dann erklärt Johannes, dies aber sagte ihr andeutend, mit welchem Tod ihr Gott verherrlichen sollte. Eben, dass er gekreuzigt werden sollte, mit ausgestreckten Armen. Was sich ja dann so ereignet hat. Und dann weiter, und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, welchen Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Übrigens, der Herr liebte alle Jünger. Aber die Tatsache, dass Johannes das so betont, macht deutlich, dass er sich der Liebe seines Herrn tiefer bewusst war als die anderen Jünger. Das ist also subjektiv. So kann sich auch unser Empfinden von Mensch zu Mensch kann es ganz unterschiedlich sein. Und er hatte ein ganz tiefes Empfinden. Das hängt von uns ab. Ja, und dann eben kommen wir auf den Punkt. Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesu, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus, jener Jünger stirbt nicht. Und Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Ja, und so wurde wirklich Johannes der Älteste von allen und starb etwa im Jahr 100. Es gibt eine ganz frühchristliche Überlieferung, die besagt, dass er in der Anfangszeit von Kaiser 3 Jahren gestorben ist. Und das bringt uns eben auf das Jahr etwa 100. Und damit war dann die apostolische Zeit vorüber. Es gab keine Apostel mehr. Ja, oft wird mir die Frage gestellt, ja, aber wie ist das mit dem fünffältigen Dienst in Epheser 4? Da heißt es doch, Christus hat die einen gegeben als Apostel und Propheten, andere als Hirten und Lehrer und andere als Evangelisten. Eben zur Auferbauung des Leibes Christi und so weiter. Ja, also, das braucht's doch noch heute, diese Apostel. Sag ich, ja, das wird aber nicht gesagt. Ich meine, im Epheserbrief geht es ja um die Gemeinde, nicht die Ortsgemeinde, sondern im umfassenden Sinn die Gemeinde weltweit und nicht nur weltweit, sondern die Gemeinde von Pfingsten bis zur Entrückung. In Epheser 2, Vers 20 wird die Gemeinde gesehen als Tempel, aber es wird gesagt, ein Tempel, der wächst. Also, der hat an Pfingsten begonnen, da wurden die ersten Steine aufgelegt, aufgebaut, und dieser Tempel wächst und wächst und wächst immer noch. Und jeder Gläubige, der zur Gemeinde hinzugefügt wird, ist ein Baustein an diesem wachsenden Tempel. Und wenn dann die Vollzahl der Nationen, nach Römer 11, eingegangen ist, diese von Gott festgelegte Zahl, wer alles zur Gemeinde gehören wird, dann kommt die Entrückung. Also, der Epheserbrief zeigt die Gemeinde wirklich universal, weltweit und umfassend, zeitlich von Pfingsten bis zur Entrückung. Und dort im Epheserbrief wird das eben gesagt mit dem fünffältigen Dienst. Er hat die einen, Epheser 4, gegeben als Apostel und Propheten, aber das ist das Fundament. Epheser 2, Vers 20 sagt eben, wir sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und die Grundlage, das ist eben die Grundlage. Die macht man nicht noch einmal am Dach oben. Also was wäre das für ein Architekt, der sowas macht? Oben nochmal seine Grundlage. Also, da ist etwas nicht gut. Ja, da ist etwas nicht gut, wenn man sagt, jetzt ist die Zeit, wo die Apostel und Propheten nochmals kommen. Nein, da sind wir aufgebaut und der Herr hat der Gemeinde die Apostel und Propheten gegeben, wie das Epheser 4 sagt, und ihr Dienst ist zusammengefasst in den 27 Büchern des Neuen Testaments. Und darum sagt der Judasbrief ganz am Anfang, dass wir ermutigt werden, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Wir haben das Glaubensgut ein für allemal überliefert im Neuen Testament und jetzt müssen wir kämpfen. Und dann bleiben eben noch die Gaben Hirten und Lehrer und Evangelisten. Der Lehrer erklärt die Bedeutung der Schriften der Apostel und Propheten. Erklärt, was da steht und was das bedeutet. Und der Hirte, der wendet das, was die Apostel und Propheten gelehrt haben, an auf die Situation und die Nöte des einzelnen Menschen, der Seelsorge braucht. Das ist Hirtendienst. Und der Evangelist, der erklärt, was die Bedeutung dieses Wortes der Apostel und der Propheten ist, im Blick auf die verlorene Welt, damit sie gerettet werden. Und wie man den Leuten die Heilsbotschaft eben verständlich weitergibt. Ja, und jetzt sehen wir mit Johannes, da sind wir gerade vor diesem Abschluss der Epoche der Apostel und Propheten, und dann war diese Zeit vorbei. Aber wir haben ihren Dienst in den Schriften. Und eben auch, wie jetzt gerade dieser zweite Johannesbrief in einer so herzlichen, seelsorgerlichen Art und Weise. Wie ihr hier einer Frau mit ihren Kindern in einer schwierigen Frage eben zu Hilfe kommt. Wo ist der Mann? Das wird nicht gesagt. Sie könnte Witwe gewesen sein. Es könnte sein, dass der davon gelaufen ist. Das gibt's ja. Aber sie war mit ihren Kindern. Und einige der Kinder waren gläubig, aber nicht alle. Auch nicht gerade einfach. Alleinerziehende Mutter. Und ja, das haben wir hier in Vers 4. Ich freute mich sehr, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandeln gefunden habe. Aber nicht alle. Ja, so ist die Situation. Und dieser Brief richtet sich also ganz speziell an eine Frau. Und zwar, die das Problem hatte, da kommen immer wieder so Evangelisten, die auf der Durchreise sind, vorbei. Und da gibt es solche, die wirklich die Lehre des Christus nicht bringen, die Verführer sind. Und da erklärt er ihr, wie radikal sie da umgehen muss, damit sie als Frau und die eine Verantwortung hat für ihre Kinder, da nicht verführt wird. Und es ist ja interessant, dass der Teufel den ersten Verführungsangriff machte er nicht auf Adam, sondern auf Eva. Und natürlich hat er als einer der führenden Engel schon gewusst, was ist schöpfungsmäßig, welche Unterschiede gibt es zwischen Mann und Frau. Und wenn man das so gegenüberstellt, dann ist es so, dass eine Frau eher durch Argumente, die mit dem Gefühl und mit der Beziehung und so weiter zu tun hat, dass man eher durchkommt als bei einem Mann. Das ist manches dann, das ist sentimental. Und eine Frau würde ja sagen, nein, das ist es eben, da geht es um Beziehung, das ist das Wirkliche. Ja, und er hat seinen Erstschlag gemacht gegen die Frau, ohne den Mann. Und es gelang ihm, dass die Frau entschied, ohne mit dem Mann zu sprechen. Und dann, mein Mann war es noch viel schlimmer. Die hatten auch ganz bewusst, die Bibel sagt, die Frau wurde verführt. Also die wurde reingelegt. Das sagt 1. Timotheus 2. Aber mein Mann wird das nicht gesagt. Mein Mann wird gesagt, dass er den Bund mit Gott gebrochen hat. Hosea 6. War noch schlimmer. Das war wirklich rational bewusst, dieser Bruch. Aber jetzt eben geht es hier im Johannesbrief um eine Frau, die allein ist mit ihren Kindern und wirklich mit dem Problem von Verführen konfrontiert ist. Wie soll sie reagieren? Und wir werden sehen, sehr radikal. Was eine Frau oft sagen würde, so könnte man es nicht. Also man muss ja doch noch an die menschliche Beziehung denken. Aber der Alte, der Älteste sagt ihr, es muss so sein. Und wir werden gleich sehen, diese Art von Verführer, ihr Lehrer, gehört zur schlimmsten Kategorie. Man kann nach dem Neuen Testament Verführer in verschiedene Kategorien einteilen. Aber da, wo die Person von Jesus Christus angegriffen wird, das ist das Schlimmste, was es gibt. Und genau um diese geht es, denn, und damit wollen wir jetzt schließen, Vers 9 sagt, jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und jetzt habe ich hier bei Besonderheiten Punkt 4 aufgeführt, die Lehre des Christus. Nicht wahr? Des Christus, das ist grammatikalisch Genitiv. Ja? Nominativ ist der Christus, Genitiv des Christus, Dativ dem Christus, Akkusativ den Christus. Also, die Lehre des Christus. Jetzt ist es so, es gibt verschiedene Arten von Genitiv. Und eben gerade im Griechischen. Und das hier ist, muss man auffassen, als Genitivus Objektivus. Das heißt also, die Lehre über Christus, wer Christus ist. Darum geht es hier. Nicht wahr? Es gibt auch zum Beispiel den Genitivus Subjektivus. Das würde man so auffassen, die Lehre des Christus, das ist die Lehre, die Christus verkündigt. Oder dann ist er der Urheber der Lehre. Aber als Genitivus Objektivus, die Lehre des Christus, ist die Lehre, die Christus betrifft. Über seine Person. Und wir werden gleich nach der Pause sehen, im 2. Johannesbrief und auch schon im 1. Johannesbrief geht es genau um diesen Punkt. Diese Lehrer greifen die Person des Herrn Jesus an, den Sohn Gottes. Und darum, das ist die schlimmste Form von ihrer Lehre, wo die Person des Erlösers selber angegriffen wird und ein anderer Jesus verkündigt wird. Und damit verlieren wir alles. Ja, machen wir jetzt Pause. Wir fahren weiter im 2. Johannesbrief. Wir haben also gesehen, der Brief richtet sich an eine Mutter. Aber bemerkenswert ist, er nennt sie nicht Mutter, sondern er spricht sie an mit Kyria, Herrin. Und das macht klar, dass sie aus der Oberschicht war. Eine reiche Frau aus der Oberschicht. Also der Älteste, Vers 1, der auserwählten Frau. Und Frau, für Frau steht eben eigentlich Herrin, Kyria. Und das Interessante ist also, hier spricht er sie mit dem Titel an, der eben ihre soziale Stellung anerkennt. Und das ist eben auch wichtig, das Neue Testament schafft nicht die Klassenunterschiede ab. Aber wir haben gerade gesehen im Philemonbrief, das Neue Testament macht deutlich, dass eben diese Klassenunterschiede vor Gott keine Rolle spielen. Und auch der Knecht Onesimus, der soll betrachtet werden von seinem Herrn Philemon als einen geliebten Bruder. Und so sind wir vor Gott alle gleich, aber die Unterschiede werden nicht abgeschafft. Und das Abschaffen der Unterschiede, das geht eigentlich ganz wesentlich zurück auf den Marxismus und den Neomarxismus. Da wurde ab den 60er Jahren den Schülern in der Schule mehr und mehr ein Hass gegen alles, was mit Autorität zu tun hat, eingeimpft. Und die heutige junge Generation, die ist ganz eben wirklich durchdrungen von diesen falschen Gedanken, wo man auch ältere Leute nicht mehr achtet, so wie das früher völlig normal war. Ein Junger, der sieht den Unterschied zwischen einem Jungen und einem Alten. Und auch wenn der Junge viel mehr weiß als der Alte, begegnet er ihm trotzdem mit einem Respekt und mit einer Hochachtung und achtet ihn eben in dem Sinn höher als sich selbst. Und das lernen wir eben hier, dass diese Unterschiede nicht aufgehoben sind, nur vor Gott spielen sie keine Rolle. Und das sehen wir auch sehr klar gelehrt in 1. Petrus 2. Da sagt der Apostel in Vers 13, 1. Petrus 2, Vers 13, unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen. Es sei dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter. Aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn also ist es der Wille Gottes und so weiter. Also auch die verschiedenen Rangstellungen in der Gesellschaft, die sollen von Christen geachtet werden und der nötige Respekt soll den Amtsträgern auch entgegengebracht werden. Ja, so lehren uns ganz kleine Wörter sehr wichtige und große Dinge. Dann ist auch noch zu beachten, wie dieser alte Johannes, der eine Frau schreibt, in einer Art und Weise schreibt, die ganz klar die Distanz stehen lässt. Nicht wahr? Er will ausdrücken, dass er die christliche Liebe ihr entgegenbringt. Aber das kann sehr schnell falsch verstanden werden. Und seine Ausdrucksweise ist so klar und eben nicht missverständlich. Der Älteste der auserwählten Herrin und ihren Kindern, interessant, dass er die Kinder auch noch mit einbezieht, ja? Und ihren Kindern, das gibt auch schon eine gewisse Distanz, Nicht einfach nur die auserwählte Frau, die ich liebe, sondern der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe, in der Wahrheit. Warum sagt er in der Wahrheit? Ja, gerade um klar zu machen, dass die christliche Liebe, die darf man nicht verwechseln mit einer falschen Liebe im zwischenmenschlichen Verhältnis. Es ist die Liebe, die eben aus der Anerkennung, der gemeinsamen Anerkennung des Evangeliums herauskommt. Und dann sagt er, und nicht ich allein, ist auch schon mal klar, also er hat da nicht irgendwie eine besondere Beziehung jetzt zu dieser Frau, sondern nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Es fällt auf, wie oft der Begriff Wahrheit vorkommt. Und ich habe das unter Besonderheiten aufgeführt. 5-mal kommt der Ausdruck Wahrheit vor. Also 2-mal in Vers 1, dann Vers 2, 3 und 4. Übrigens im 3. Johannesbrief, wenn wir da auch noch schauen, am Schluss dort bei Besonderheiten, zweitletzter Punkt, dort kommt das Wort Wahrheit 6-mal vor. Kapitel 1, 1, 2-mal in Vers 3, 4, 8 und 12. Das gehört eben zu den ganz typischen Wörtern bei Johannes. Wahrheit. Und auch im Johannesevangelium ist das eben ein ganz wichtiger Begriff. Und auf Griechisch heißt das Aletheia. A, das ist das Alpha Privativum. So kann man es gescheit sagen. Alpha, das eben etwas wegnimmt, etwas verneint. Nicht wahr? Wir kennen das Wort anormal. Das ist eben nicht normal. Oder atonal. Das ist Musik wie der RS2 am Abend. Ohne Tonalität. Ja. Und so weiter. Und aletheia. Aletheia heißt eigentlich Verborgenheit. Also aletheia heißt nicht Verborgenheit. Und jetzt verstehen wir, was Wahrheit ist. Wahrheit ist die Darstellung der Dinge, so wie sie sind. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und die Realität, wie sie wirklich ist, können wir eben nur erkennen, wenn wir Jesus Christus, den Schöpfer aller Dinge, und sein Wille und sein Plan mit dieser Schöpfung erkennen und anerkennen. In ihm sehen wir eben die Wirklichkeit. Aber darum ist dieser Begriff sehr wichtig. Und gerade im Johannesevangelium, da geht es darum, dass der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist, um zu zeigen, wer Gott ist. Und er hat den dreieinen Gott geoffenbart und er ist der Weg zum Vater. Er zeigt uns das Herz Gottes eben so, wie es wirklich ist, so wie Gott wirklich ist. Darum ist dieser Begriff Wahrheit in den Schriften von Johannes ganz besonders wichtig. Und wir sehen aber auch, wie er über Liebe spricht. Eben in Vers 1, die ich liebe in der Wahrheit. Ich habe in dem Skript aufgeführt, 4-mal finden wir den Begriff Liebe oder Lieben als Verb. Vers 1, dann 3, 5 und 6. Und das Gleiche gilt auch für den 3. Johannesbrief. Dort finden wir die Begriffe Geliebter, dann das Hauptwort Liebe, das Verb Lieben, 2-mal in Vers 1, dann Vers 2, 6 und 11. Und am Schluss kommt 2-mal das Wort Freunde vor. Und da muss man wissen, das Wort Freunde auf Griechisch heißt Philos, also Freund, Philos, Freunde, Philoi. Und das bedeutet, aktiv übersetzt, Liebender. Man kann es auch passiv übersetzen, Geliebter. Also es ist da auch ein Wort, wo Liebe drin vorkommt, und das ist noch eben zusätzlich zweimal in Vers 15. Da sehen wir, Wahrheit und Liebe sind Wörter, die in diesen beiden Briefen ganz im Vordergrund stehen, und das gilt ja auch für den ersten Johannesbrief, den wir schon vor längerer Zeit angeschaut haben. Und im Johannesevangelium genau gleich. Da wird die Liebe Gottes so wunderbar und deutlich vorgestellt, aber eben auch die Wahrheit. Und das ist kein Gegensatz. Liebe und Wahrheit gehört zusammen. Wahrheit ohne Liebe, das ist keine wirkliche Wahrheit. Und Liebe ohne Wahrheit, das ist keine richtige Liebe. Das gehört zusammen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Einführung in den Philemonbrief und den zweiten und dritten Johannesbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.